Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. In der letzten Woche hatten wir ja schon unseren Jahresrückblick 2020. In dieser Woche, ja, da wollen wir schon ein bisschen weiter nach vorne schauen ins Jahr 2021. Es wird noch nicht die Jahresvorschau werden. Das werden wir Anfang Januar erst machen. Aber es gibt denn ja doch so auch die ein oder andere Nachricht, die wir heute besprechen können. Und das Ganze machen wir, wie auch schon beim Jahresrückblick, zu zweit. Hallo Tobi.
Hi Daniel, ich freue mich, dass wir es auch diese Woche wieder schaffen. Und trotz tennisloser Zeit ist es dann doch erstaunlich, dass wir wieder drei, vier Punkte auf unserem Zettel haben, die wir besprechen wollen, oder?
Definitiv. Und das ja, liegt sogar auch ein bisschen daran, dass wir viele, viele Zuschriften von euch bekommen haben. Und Tobi, wir haben ja letzte Woche angesprochen, dass wir mal beide so untereinander über Spielerinnen und Spieler gesprochen haben, die wir ein bisschen überbewertet fanden. Und ja, da haben wir auch sogar Rückmeldungen drauf bekommen. Und ich habe mal eine Rückmeldung, eine Zuschrift rausgesucht, weil ich glaube, die ein bisschen Diskussionsstoff bietet und uns beiden sogar gleich auch noch eine kleine Brainstorming-Aufgabe. Denn die kam von Karl aus Hamburg und er schreibt: Liebe Tennisproleten, ich höre euren Podcast super gern, weil ich auch selber gern Tennis spiele. Ich würde sehr gern den Podcast über die fünf überbewertesten Spielerinnen und Spieler hören. Das sind meiner Meinung nach auch Kei Nishikori, außerdem Dominik Köpfer, Daniel Altmaier, beides Eintagsfliegen, denke ich, Matteo Berrettini und Kevin Anderson. Könnt ihr vielleicht auch einen Podcast mit den unterbewertetsten Spielern machen? Viele Grüße von Karl aus Hamburg. Tobi, ich habe diese Mail gelesen, mich über den ersten Satz sehr, sehr gefreut. Er hört uns gerne. Das ist immer schon mal ein guter Start in eine Mail. Beim zweiten Satz war ich aber sehr überrascht, also weil, oder beziehungsweise dem dritten Satz, denn Dominik Köpfer, Daniel Altmaier, Matteo Berrettini, habe ich mir so gedacht, also wenn ich das vorlese, da könnten wir ja fast eine eigene Folge zu machen.
Und es erwischt mich natürlich kalt da an der Stelle. Also das ist jetzt so, da direkt drauf einsteigen, das ist eine echte Herausforderung. Ich hätte jetzt allen voran Berrettini, aber auch, nee, also Berrettini hätte ich nicht auf dieser Liste gehabt. Und ob Dominik Köpfer und wen hat er noch gesagt, Alltagsfliege? Ach, der Minister, ja, Altmaier, ja, genau. Ob die beiden nun eine Eintagsfliege sind, ja, gut, das müsste man ein bisschen differenzierter sicherlich mal betrachten. Bei Daniel Altmaier muss man sagen, und da haben wir ja gerade im Rahmen von Roland Garros sehr ausführlich drüber gesprochen, dass er nun wirklich eine sehr, sehr verletzungsgeprägte Zeit hinter sich hat und die ihn sehr in seiner Entwicklung zurückgeworfen oder blockiert hat. Und die Saison ist noch nicht lange zu Ende. Sie hat aber nach Roland Garros, als er für Aufsehen gesorgt hat, danach ja auch nicht mehr besonders lange angedauert. Insofern würde ich jetzt mal antworten an der Stelle, es ist noch zu früh zu sagen, dass das eine Eintagsfliege war, dieser Erfolg, sage ich mal so, denn Daniel Altmaier per se ist, denke ich, mal keine Eintagsfliege, aber in dem Kontext finde ich zu früh zu bewerten, aber klar mit der Erwartungshaltung, die er selber auch geschürt hat an sich, aber dann natürlich auch öffentlich vorgetragen während der French Open. Gucken wir uns das, würde ich sagen, in 2021 an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und würde mich natürlich freuen, wenn er da anknüpfen kann, wo er in 20 aufgehört hat. Bei Dominik Köpfer, naja, gut, das ist halt immer so, wenn man für Aufsehen sorgt bei einem großen Turnier. Das waren in dem Fall hier die US Open im vorigen Jahr, also 2019. Dann schraubt sich natürlich die Erwartungshaltung auch nach oben. Ob das jetzt eine Eintagsfliege wäre, finde ich ein bisschen zu hart, total überschätzt, würde ich auch nicht sagen. Er hat sich jetzt in diesem Jahr so eingegroovt um die 60 herum. Ich glaube, es ist aktuell irgendwie um die 65 oder so. Fände ich ein bisschen zu hart, das Urteil. Und auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ist es ein überschätzter Spieler? Nee. Würde ich dagegen argumentieren, denn keiner hat ihn, oder zumindest wir, glaube ich, haben ihn jetzt noch nicht himmelhoch jauchzend in Richtung der Top 30, Top 25 befördert, sondern ja, erstmal so betrachtet. Ja. Das würde ich spontan erstmal auf den Input unseres lieben Hörers da antworten. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich hatte die Zuschrift von Karl gerade deswegen genommen, weil ich fand nämlich, an den Namen kann man ganz wunderbar sehen, ja, wie man natürlich einerseits kontrovers über solche Themen sprechen kann, wenn man es denn machen will, aber wie man ja natürlich auch eigentlich keinen richtigen Rahmen für so eine Diskussion definiert bekommt. Also weil genau das ist es ja nämlich, ab wann willst du einen Spieler oder eine Spielerin denn als überbewertet bezeichnen, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, mal kurzzeitig in den Top 30 war, dann aber irgendwie 5 Jahre in den Top 70 oder auf Platz 70 steht, oder wenn sie nicht mehr in den Top 100 ist, oder ist es halt so ein Daniel Altmaier, der jetzt ein gutes Turnier hatte, danach aber nicht zu sehen war, oder muss der Zeitraum länger sein? Also man ist ja immer schnell, gerade als Fan natürlich auch, irgendwie in solchen Kategorien zu denken, aber ja, mir hat diese Zuschrift von Karl, und es gab sogar auch noch so 2, 3 andere Rückmeldungen, eigentlich nochmal gezeigt, dass man sich vielleicht auch sehr schnell in so eine, ja, in so einem unfairen Feld den Spielerinnen und Spielern natürlich gegenüber bewegt, weil man ja eigentlich keine wirkliche Handhabe hat oder auch keine wirkliche Hürde, wo man sagen kann, ne, du bist jetzt irgendwie überbewertet und du bist unterbewertet, weil das war denn ja noch so die nächste Frage auch von Karl. Was sind denn so für euch unterbewertete Spieler? Und da habe ich mir dann auch so Gedanken drüber gemacht. Also ja, was soll man darunter jetzt verstehen? Sollen das jetzt Spielerinnen und Spieler sein, die lange in den Top 30 oder Top 20 stehen, die aber vielleicht gar nicht so in der Medienöffentlichkeit auffallen? Oder sind das Spielerinnen und Spieler, die nicht in den Top 100 stehen, obwohl man eigentlich alle sagen, Mensch, also die haben so ein Talent und sind so gut und spielen technisch so tolles Tennis, die müssten eigentlich seit 6 Jahren in den Top 100 dabei sein. Mir hat eigentlich das jetzt auch so von den Zuschriften nochmal gezeigt, ja, dass wir da vielleicht auch nie wirklich eine Folge zu veröffentlichen sollten. Also gerade bei den überbewerteten Spielern, weil man da, glaube ich, da wirklich schnell auch sich so ein bisschen in die Lage bringt, dass man Spielern Unrecht tut. Und gerade weil wir auch immer darüber sprechen, mit falscher Bewertung und vielleicht auch Spielerinnen und Spielern ja psychisch irgendwie zu schnell zu viel oder zu wenig unterstellen. Was die unterbewerteten Spieler angeht, habe ich mir aber gedacht, na gut, also das ist ja sogar eigentlich etwas Positives. Darüber zu reden, das sollte einem ja sogar eigentlich noch einfacher sein oder zumindest zufallen.
Ja, mit Sicherheit. Wobei, vielleicht nochmal, wenn wir sagen, überbewertet oder unterbewertet, also das Thema Bewertung sind ja zwei Dimensionen. Wir sagen immer auch bei den Tennisproleten, wir wollen hier nicht mit dem Anspruch rangehen, hier alles objektiv und sauber einzuordnen, denn wir sind ja Fans und wir wollen hier das Lagerfeuer und der Stammtisch für die Tennisnation sein. Insofern dürfen wir subjektiv sein, sprich subjektive Bewertung. Auf der anderen Seite, also wenn wir über die überbewerteten Spieler sprechen, und so hat sich das Ganze ja mal entsponnen, dass wir sagen, gesagt haben, wer sind eigentlich die 5 am meisten überbewerteten Spielern in den Top 50, dann fängt es häufig erstmal mit dem Weltranglistenplatz an. Und der ist ja nun eine sehr, sehr objektiv messbare Größe anhand von gewonnenen Turnieren, gesammelten Punkten. Und dann steht die erstmal da. Und ich glaube, dieses ist der überbewertet oder nicht, ist dann ein Zusammenspiel zwischen Weltranglistenplatz und der subjektiven Aussage, gehört der da überhaupt hin? Und das erinnert mich an die schönen Diskussionen im Damentennis, so nach dem, leichten Nachlass von Serena Williams an der Weltspitze, als ich die Nummer 1 abwechselte. Und einer der beliebtesten Kommentare auf allen sozialen Medien war immer dann, wenn es eine neue Nummer 1 bei den Damen gab oder eine wiederholte Nummer 1, die nicht Serena Williams hieß, gab es immer den Kommentar, das ist ja gar keine richtige Nummer 1. Ja, liebe Leute, entweder du bist die Nummer 1 oder du bist sie nicht, aber dieses nicht die richtige Nummer 1. Ja? Und da musste sich, egal ob das eine Kerber, eine Pliskova oder wer auch immer war, musste sich da zumindest, so sie es dann gelesen hat, immer viel, viel anhören von wegen richtige Nummer 1. Sprich, ist ja total überbewertet. Ne? Während von der anderen Seite her kommt, ist ein Spieler unterbewertet. Da kommt man dann kommt man eher hin nach dem Motto, der kann ja noch viel mehr. Sprich, der kommt von einem Rang 70 oder 240. Der wird mal was oder der müsste doch viel besser sein oder mit gutem Grund müsste er besser sein. Und damit sind wir bei einer Frage, woran machen wir es fest, ob einer überbewertet ist oder unterbewertet? Welche Erwartungshaltung haben wir an einen Spieler oder an eine Spielerin? Und da ist es eben so, und ich glaube, das hatte Schwelli von den Sandplatzgöttern mal gesagt, dass an dem Beispiel Angelique Kerber die Leistung von ihr gar nicht hoch genug anzusiedeln ist, und zwar nicht festzumachen an Nummer 1 oder am Wimbledon-Sieg oder an was auch immer, sondern dass er sagt, dass er immer wieder beeindruckt war, dass Angelique Kerber vielleicht die Spielerin ist, die im Vergleich zu ihrem Potenzial und zu ihren Fähigkeiten, im Vergleich zu anderen Spielern mit am meisten überhaupt in der Tennisgeschichte rausgeholt hat. Ja, und das ist, glaube ich, so dieses Zusammenspiel, wenn Leute einzeln hingehen und sagen, ach, der Spieler ist aber überbewertet oder ist unterbewertet.
Ja, also genau, da sind wir nämlich in dieser Diskussion, die ich meinte, denn als ich mir jetzt mal so spontan Gedanken gemacht habe, ne, so unterbewertete Spieler, da sind mir zum Beispiel zwei Namen eingefallen, die eigentlich sehr weit oben in der Weltrangliste stehen, aber die meiner Meinung nach genau dafür keine Würdigung bekommen. Also zum Beispiel Bautista Agut bei den Herren, der seit, ich habe nochmal nachgeguckt, der steht seit Mai 2014 in den Top 30. Der stand, also meistens steht er sogar auch noch höher, eher Top 20, aber er hatte irgendwie mal so zwischendurch so einen kleinen Knick, ist es ja sogar eigentlich nicht mal, da war irgendwie 29. in der Weltrangliste. Aber über den
nicht
redet...
schlecht.
Ja, aber genau, also über den redet letztendlich überhaupt kein Mensch. Und ich glaube, wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen. Das war zum Beispiel auch für mich so ein Spieler, der hat mich früher eigentlich nie wirklich interessiert. Aber in den letzten Jahren habe ich den eigentlich wirklich erst ja so richtig schätzen gelernt, auch mit seiner Art Tennis zu spielen und auch der Qualität der Matches, die einfach durch sein Zutun dann auch diese Qualität entwickeln. Und das wäre zum Beispiel so ein Spieler, der mir einfallen würde, ähnlich bei den Damen, auch wenn sie sogar schon ein bisschen mehr gewonnen hat, eine Petra Kvitova, die, ich glaube, auch seit 2011 mittlerweile unter den ersten 30 durchgehend steht. Ich glaube, sie hatte ja so 2007, hatte sie ja mal so einen, diesen kleinen Knick, wo sie irgendwie 25., 27. war. Das war ja damals das Jahr, glaube ich, auch, wo der Überfall auf sie stattgefunden hat und sie aufgrund der verletzten Hand oder des verletzten Arms nicht spielen konnte. Hat zwei Wimbledon-Titel gewonnen, aber dass man jetzt, also auch jetzt, ich meine jetzt gar nicht mal auf nationaler Ebene natürlich sowieso weniger, aber auch so allgemein im Tenniszirkus steht sie jetzt ja gar nicht so sehr im Rampenlicht. Also das wäre eine Messlatte, die ich nehmen könnte. Mhm. Aber zum Beispiel da noch eine dritte Person, die mir einfiel, aus rein deutscher Sicht jetzt mal, ist ein Philipp Kohlschreiber.
Ja, ja, natürlich. Ja,
der seit, also eigentlich ja seit gefühlt Erfindung des Tennissports in den Top 100 verweilt und eigentlich ja sogar auch noch viel, viel höher.
Aber also seit Erfindung des Tennissports in den Top 100 und ich glaube die letzten 73 Jahre immer in den Top 35, Top 30 war oder irgendwie sowas. Also das muss man auch erstmal schaffen.
Genau, ja. Ganz genau, ja. Aber wo dir natürlich jeder sagen würde, der kriegt keine Aufmerksamkeit, weil halt dieser eine große Erfolg, dieser eine große Titel irgendwie fehlt. Was interessanterweise wahrscheinlich auch bei vielen Fans dazu führen würde, oder auch Leute, die sich nicht ganz so intensiv mit dem Tennis beschäftigen, dass sie sogar wahrscheinlich sagen würden, naja, der ist ja überbewertet, weil der hat ja nie richtig was gerissen, weil dazu neigen Menschen ja auch immer schnell. Also ich finde, Kohlschreiber ist so eine interessante Figur, wo wir gerade bei dieser Diskussion sind, an der man auch festmachen kann, ja, wie schnell das auch von der einen in die andere Richtung schwenken kann und dass du für beides auch irgendwie Argumente in einer Person finden kannst.
Ja, total. Und du hast noch einen vergessen, oder? Du wolltest noch einen nennen, bevor du Petra Kvitova genannt hattest.
Ja.
Den du jetzt dann doch ganz gerne zuguckst in den letzten Jahren.
Achso, nee, das war Herr Bautista gut.
Ach so.
Ja, ah, nee, okay. Genau. Okay. Also weil früher war er für mich zum Beispiel auch so ein Spieler. Da wusste ich irgendwie, ja, der steht weit vorne, aber ich muss mir seine Matches jetzt nicht unbedingt ansehen.
Ja.
Und das hat sich eigentlich so in den letzten 3-4 Jahren wirklich massiv geändert. Also, dass ich mir auch ganz bewusst sehr, sehr gerne Matches von ihm ansehe. Gerade auch, wenn er gegen Spieler spielt, die weiter oben in der Weltrangliste stehen, weil du dich bei ihm immer drauf verlassen kannst, dass der ein gutes Match liefert und dass das vor allem auch ein enges Match sein wird. Einfach, weil er so eine gewisse Grundqualität mitbringt.
Ja, definitiv. Und um ehrlich zu sein, also wenn man sich die Top 50 anguckt, es gibt wirklich meines Erachtens jetzt nicht wirklich viele Spieler, wo man sagen kann, naja, der ist total überbewertet. Na, nochmal, was heißt überbewertet? Überbewertet in der Darstellung, ja, wie er letzten Endes auch entweder sich selber inszeniert oder inszeniert wird. Wie gesagt, die Weltrangliste ist da, nehmen wir mal Corona-Regeln und sowas außen vor, ist da relativ unbestechlich, sondern es hat eher ein bisschen was damit zu tun, nochmal, welche Erwartungshaltung man an jemanden hat. Also nimm einen Taylor Fritz, der ist im Moment 29, der war schon mal 24 und man denkt doch immer, da müsste doch jetzt mal irgendwie dann ein Durchbruch kommen. Also, aber was ist denn ein Durchbruch? Also Top 30 ist ja nicht schlecht. Und er ist 23 Jahre, da kann auch noch was gehen. Gleichzeitig muss man aber fragen, welche Anlagen bringt so ein Spieler mit, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, das ist einer von seinem Spiel hier her, den kannst du in einem Atemzug, was weiß ich, mit einem Bautista Agut oder mit einem Stan Wawrinka nennen, der so die nächsten 7, 8 Jahre spielen kann, dass er gesetzt in den Top 20, Top 15 ist und auch große Titel nach Hause bringen wird. Das ist für mich ein gutes Beispiel. Ja, der ist ja total überbewertet. Nein, das ist ein solider Top 30 Spieler. Aber ich glaube nicht, dass es bei ihm für arg viel mehr reichen wird. Und deswegen tendiert man dazu vielleicht, wenn er halt dann trotzdem bei jedem Turnier, bei jedem Masters-Turnier auch locker im Hauptfeld ist, ist ja irgendwie auch so ein total überbewerteter Spieler.
Ja, absolut richtig. Also, ja, wir haben damit, glaube ich, gezeigt, dass man um diese Diskussion herum auch ganz wunderbar eine weitere Diskussion nämlich führen kann, nämlich wo man da erstmal diese Maßstäbe ansetzt. Fand ich aber mal ganz interessant, auch so diesen Einblick, auch den wir dann dadurch von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Ja, wir werden sicherlich immer mal wieder drauf zurückkommen, auf diese Thematik, denn das bietet sich ja einfach auch im Verlauf eines Jahres und im Verlauf von Karrieren und auch bei Bewertung von Karrieren sicherlich an, dass man auf diese Thematik und vielleicht auch ja dann auf diese Überlegung kommt, so wenn man auf so eine Karriere zurückblickt, ja, wie wurde die eigentlich von außen gesehen? Von daher
sind ja auch herrliche Spielchen, die man da betreiben eben kann. Ich habe jetzt gerade noch abschließend noch einmal drauf geguckt, wenn du zufällig steht er nun gerade auf Platz 50, aber wenn du von Platz 50 aufwärts guckst, fallen mir auf Anhieb drei Namen ein, die halt absolute Zirkusclowns sind, wo man immer sagen würde, könnten die eigentlich nicht mehr erreichen, wenn. Ja, aber das ist eben der Konjunktiv. Sie sind halt am Ende so, wie sie sind und irgendwie unberechenbar. Über den einen hat die gesamte Tenniswelt schon oft gesprochen, das ist eine Kyrgios. Auf Platz 50 ein Alexander Bublik, ja, könnte man sagen, total überbewertet. Nein, der ist halt total unkonventionell. Könnte der mehr erreichen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil wenn man so ein teilweise erratisches, crazy Tennis spielt, vielleicht reicht es dann auch eben nur für, und jetzt kommt der Dritte im Bunde, Benoit Paire. Ja? Also es gibt ja kaum Spieler, die mit so einem Händchen gesegnet sind. Ja, aber 28, und er war immerhin auch hier schon mal Top 18, ja, war schon mal 18er, ist ja ein Top-Ergebnis für so jemanden, und ich meine das ganz nett, der sich so wenig im Griff hat. Und vielleicht der Letzte da im Bunde, ich meine, Fabio Fognini ist auch irgendwie einer, der, wo man manchmal sagt, hallo, geht's noch ganz, ja. Aber die Paarung aus Talent und Irrsinn führt eben am Ende zu aktuellem Platz 17 von Nini, war schon Top 10. Das sind, ja, das sind Spieler, da kann man herrlich drüber streiten, ob die nun überbewertet sind oder nicht. Es sind wunderbare Ansatzpunkte, fernab von den ewigen Duellen der Top 3, die auch ganz viel Spaß rund ums Tennis bieten.
Absolut. Und das zeige ich alleine schon, dass wir hier jetzt seit 20 Minuten über diese Thematik sprechen.
Jetzt muss man Gas geben.
Nö, alles gut. Ich glaube, das war mal gut, vielleicht das auch im Kern so einer Folge, wenn auch ein bisschen ungeplant, zu setzen. Schreibt uns auch gerne eure Gedanken nochmal dazu, wie ihr diese Diskussion seht, ob ihr auch so in solchen Kategorien gerne denkt. Weil Tobi hat es ja gerade gesagt, es macht ja manchmal irgendwie auch einfach so ein bisschen Spaß, darüber zu philosophieren. Aber wo wir beim Thema sind, überbewertet. Als wir in der letzten Woche aufgenommen haben, gab es auch die Rückmeldung, als ich die WTA so ein bisschen in die Ecke geschoben habe, alles blöd, waren ja für mich als Absteigerin des Jahres der komplette Verband. Da gab es die Rückmeldung von einem unserer Hörer, also wir hätten ja auch im positiven Sinne aber zumindest erwähnen können, dass die WTA jetzt ein bisschen was zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit reformiert. Man hat ein neues Logo und man hat dazu auch noch die Turnierkategorien angeglichen. Dazu sei gesagt, das konnten wir leider in unsere Aufnahme noch gar nicht wirklich mit reinnehmen, weil das ist, glaube ich, kurz danach passiert, nachdem wir aufgenommen haben. Aber Tobi, ist das denn eine Sache, die du überhaupt positiv bewerten würdest, das, was da jetzt so imagemäßig ein bisschen aufpoliert wurde?
Also zur Einordnung erstmal, die WTA, du sagst schon, hat auf der einen Seite ein neues Logo lanciert, sage ich gleich was zu, und auf der anderen Seite sich also entschlossen, ihre bisher doch in sehr wirrer Art und Weise bezeichneten Turniere, entsprechend der Wertigkeit bezeichneten Turniere nun anzupassen an das Wording, an die Bezeichnung der ATP. So wie es also bei der ATP die 1000er, 500er, 250er Turniere gibt, geht nun auch die WTA hin und benennt ihre Turniere so. Mit dem kleinen netten Nebeneffekt, dass sie allerdings am Punktesystem, in der Punktevergabe der Turniere nichts oder zumindest erstmal bis auf Weiteres nichts ändert. Wer also meint, dass es für ein 250er Turnier auch 250 Punkte gibt, weit gefehlt, falsch. Es gibt, ich habe schon wieder vergessen, irgendwas ein bisschen unten drunter oder drüber oder sowas. Und auch beim 500er sind es nicht 500 Punkte, sondern, keine Ahnung, 470 oder 630. Ich habe schon wieder vergessen, ich habe es mir auch nicht notiert. Und das zeigt eben die Brillanz dieser Reform. Ja, also grundsätzlich finde ich es gut, das anzupassen. Wenn man dem Tennis-Fan dann aber auch Orientierung geben möchte, dann muss konsequenterweise dann irgendwann auch der nächste Schritt kommen und doch bitte schön die Punktevergabe auch so zu reformieren, dass sie dann in line ist mit der Bezeichnung, weil sonst wird es irgendwie von der Nachvollziehbarkeit ein bisschen schwierig. Der etwas größere Kontext hinten dran wäre für mich, wenn es dadurch gelänge, nicht nur namentlich und punktemäßig gleich aufzutreten, sondern auch mehr und mehr Allianzen zu schmieden, um sogenannte Combined Events, also kombinierte Damen- und Herrenturniere auszurichten. Glaube ich, meine persönliche Meinung, würde das dem Tennis weltweit gut tun. Denn Tennis, auch wenn es sicherlich draußen Leute gibt, die mehr Damentennis gerne guckt, der oder die eine, die lieber gern Herrentennis schaut, glaube ich, dass durch die gemeinsame Ausrichtung man beiden Gutes tun könnte. Vor allen Dingen, wenn man es im längerfristigen Kontext sieht. Denn wir haben immer wieder im Tennis kann man jetzt nicht sagen Jahre, über Jahrzehnte hinweg immer auch wieder Verschiebungen gehabt, wo mitunter einmal die eine Tour interessanter war, schillernder war auch von den Persönlichkeiten und dann wieder die andere Tour. Also bevor es die großen drei hier so wild getrieben haben auf der ATP-Tour, gab es eine Zeit, wo die Zugkraft der WTA und ihrer Protagonistin weitaus größer war als die der ATP. Und wenn man das im langfristigen Kontext sieht, wäre eine weitere Annäherung meines Erachtens und Abstimmung der Turnierpläne sicherlich gut. Ob das Ganze dann unter dem nun neu gestalteten WTA-Logo, einem alten oder einem nochmal neuen und unter der Farbe Pink, Grün, Lila, Blassblau auffällt, ist mir erstmal relativ egal. Das ist, ja, ist nett. So.
Also das mit der Punktvergabe, ja, das habe ich auch gedacht. Also das hätte man dann natürlich auch anpassen können. Also weil du sagtest es gerade, es gibt nicht immer ganz die Punkte. Gut, bei den 500ern, dann gibt es weiterhin die 470 für einen Turniersieg. 250er sind sie 280 Punkte. Bei den Tausendern gibt es halt unter den Tausendern eben auch weiterhin diese zwei Kategorien. Also es gibt ja einmal diese vier Premier Mandatory Events, die übers Jahr gespielt werden. Das sind halt Indian Wells, Miami, Madrid und Peking, meine ich. Und da gibt's dann halt wirklich 1000 Punkte. Und für die anderen Premier 5 Turniere gibt's dann auch jetzt als WTA 1000 kategorisiert halt nur weiter 900 Punkte. Das finde ich aber eigentlich nur halb so wild. Das ist wahrscheinlich letztendlich auch sogar am Ende nur was für die absoluten Freaks, die wirklich auch jede Woche auf die Weltrangliste gucken und teilweise sogar ja auch in Live-Rankings oder so nachschauen. Was ich mich aber viel mehr gefragt habe und womit ich ein Problem habe, ist der Zeitpunkt dieser ganzen Vorstellung zur neuen Kampagne. Denn wenn ich eine Kampagne starte, also jetzt im Sinne von, und da spreche ich ja nun mit dir, ne, Geschäftsführer eines Unternehmens, wenn ich etwas so etwas mache, dann mache ich das doch eigentlich auch zeitgleich mit dem, dass ich dieses Produkt anbiete bzw. verkaufe. Also denken wir jetzt mal rein geschäftlich. Und warum machen Sie das jetzt in einer Zeit, wo du wahrscheinlich, dadurch, dass sich auch die Australian Open noch verschieben werden, in den nächsten 4 bis 6 Wochen überhaupt kein Tennis sehen wirst? Weil diese ganze, in Anführungszeichen, Euphorie bzw. das Interesse, was durch so eine Marketingkampagne, die jetzt so groß gestartet wurde, sich ja aufbaut und plötzlich da ist, ja, da hast du doch in ein paar Wochen nichts mehr von. Oder bin ich da ein bisschen zu hart?
Nee, du machst dann einen guten, einen richtigen und wichtigen Punkt. Ich glaube, in der Öffentlichkeitswirksamkeit, sprich in Richtung der Tennisfans, verpufft sowas, beziehungsweise es wird halt von so zwei Idioten wie uns, wird es halt wahrgenommen und sogar im Podcast diskutiert. Aber das, was man sich ja davon verspricht, eine breitere Öffentlichkeit und Öffentlichkeitswirksamkeit, ist natürlich komplett, das verpufft, dass es, man könnte sagen, es ist in der saure Gurkenzeit, möchtest du dann eine News launchen, dass die irgendwie Aufmerksamkeit generiert, das mag sein, aber du verlierst danach den Schwung, du musst ja irgendwie die PS auf die Straße bringen und da hast du vollkommen recht, das wird verhindert. Ich glaube, wenn man sich diese Gedanken gemacht hat, das zu reformieren und jetzt an der Stelle ist, wo man einen guten Wurf gelandet hat, dann wäre es intern natürlich wichtig und richtig, die handelnden Personen darüber zu informieren. Also das sind Turnierveranstalter, Turnierdirektoren, aber natürlich auch Spielerinnen, die ja auch ihre Saisonplanung, ob nun mit oder ohne Corona, auch ausrichten und die sich natürlich auch verorten müssen. Was bedeutet das für mich, ja, und in dem, was ich gesagt habe, in dem Zusammenspiel mit möglichen weiteren zukünftigen kombinierten Events ist es natürlich auch richtig und wichtig, dann die sozusagen die Belegschaft zu informieren. Also genau den Punkt, den du machst, intern in einem Unternehmen, sage ich, du, hört mal zu, liebe Leute, wir haben das und das vor. Das ist hier unsere Idee und dann sammelst du erstmal alle Mitarbeiter hinter dieser Idee und sogar wenn du intern schon ein Logo dafür hast, auch gut, ja. Und dann geht's an die Arbeit dafür und dann definierst du aber einen Zeitpunkt, zu dem du das ganze Ding dann launchst und wo du dann eben auch den erwünschten Effekt haben möchtest und das tust du natürlich nicht vorneweg, sondern dann, wenn du dann auch bereit bist, das Ganze dann in, ja, letzten Endes geht es ja da auch um Geld in bare Münze umzuwandeln und das findet erstmal nicht statt, da hast du vollkommen recht.
Ja, und was jetzt stattfinden wird, da machen wir den Sprung zum nächsten Thema, die Australian Open. Wir haben hier, glaube ich, auch sogar vor 2 Wochen schon drüber gesprochen, am 8.2. soll es jetzt losgehen mit den wunderbaren Quarantänebedingungen, die es auch so vorher gibt. Man versucht momentan auch noch halt in der Zeit dann einen kleinen Turnierkalender davor und danach zu basteln. Was jetzt aber in diesen Tagen neu war, gerade im Vergleich zu den Australian Open im September, da hat man ja in New York gesagt, also wir verzichten auf diese Quali, weil gerade mit dem Turnier von Cincinnati, was nach New York verlegt wurde.
Zu den US Open meinst du?
Zu den US Open, Entschuldigung. Ja. Da hat man denn ja gesagt, wir verzichten halt zeitlich auf die Quali, weil das sonst nicht machbar ist. Die Australian Open, die planen mit der Quali schon, aber dass natürlich dann das Problem gibt, dass zeitlich davor noch einzubauen, einfach eine verlorene Woche wäre, wenn man sowieso schon nach hinten geht und man das mit den Visa wahrscheinlich eher nicht hinbekommt, dass man jetzt versucht, das Ganze auch schon eventuell Anfang Januar in Asien zu spielen. Da wird sehr damit gerechnet, dass das Ganze in Dubai stattfinden soll. Und sogar die Spielerinnen und Spieler, die nachher nicht ins Hauptfeld kommen, aber schon ein Visum für Australien beantragt haben, denen soll das sogar erstattet werden. Tobi, ist das der Weg zum solidarischen Tennis, was wir uns immer wünschen?
Schwierig. Schwierig. Also, sagen wir mal so, grundsätzlich gut daran finde ich, dass in dieser schwierigen Situation und das, was im Moment ja weltweit nach wie vor passiert und wieder passiert ist, ist ja, dass es nach wie vor unabsehbar ist, trotz jetzt erstem Impfstoff und so weiter und so fort, dass er noch eine ganze Zeit mit dieser Unordnung irgendwie zurechtgekommen werden muss. Und insofern finde ich es grundsätzlich gut, dass man da sehr kreativ hingeht und sagt, wie kann ich den Berufsspielern die Möglichkeit geben, nicht nur dieses Turnier zu spielen, sondern auch jenen die Möglichkeit zu geben, sich zu qualifizieren, die eben nicht automatisch drin sind. Und wir alle wissen, dass natürlich eine bestandene Quali und die Chance, in einem Grand Slam Turnier mitzuspielen, für Spielerinnen und Spieler, die irgendwo zwischen der Nummer 120 und der Nummer 200 oder wie auch immer in der Welt platziert sind, das ist natürlich nicht nur sportlich eine große Chance, sondern auch, was das Einkommen angeht, sehr, sehr wichtig. Deswegen finde ich es gut, dort eine Lösung zu finden. Ich weiß gar nicht, ob ich es heute kann und will, wieder in die Diskussion einzusteigen. Ist das alles richtig, dass man Sportler in der Pandemie um den Globus schickt? Und ist das nun die gerechteste Lösung? Es ist nicht einfach, aber ich bleib dabei. Grundsätzlich finde ich es gut und eine kreative Lösung zu sagen, wie können wir mit unter Berücksichtigung aller Quarantäne und Einreisebestimmungen dieses Turnier so aufbauen, dass wir möglichst nah rankommen an die sportliche Chance und an den sportlichen Rahmen, den so ein Grand Slam Turnier zu bieten hat. Und dazu gehört eben auch die Quali vorneweg. Oder sehe ich da einen Punkt nicht, den du gerne an der Stelle machen möchtest, in den du kritischer siehst?
Nee, ganz genau. Also das war der Punkt meiner Frage, den du da jetzt dargestellt hast, weil ich jetzt eigentlich, als ich das gelesen habe, auch erstmal so dachte, also ich finde das sehr, sehr gut, dass sie sich darum kümmern und dass sie versuchen, da irgendwie alternative Wege und Möglichkeiten auch zu organisieren. Natürlich hatte ich auch gleich diesen Gedanken, also du hast dadurch natürlich einfach noch einen zusätzlichen Ort und die Spielerinnen und Spieler müssen, die dort mitspielen, an einen weiteren Ort fliegen, an dem sie sonst wahrscheinlich nicht gelandet wären. So, das wäre denn jetzt in dem Fall Dubai, wenn es das wird. Kannst du natürlich aus der Seite irgendwie die Kritik aufmachen, aber wenn du das wahrscheinlich machst, ja, dann müsstest du auch wieder eigentlich die komplette Tour hinterfragen, ne? Und weil die Spielerinnen und Spieler, die waren jetzt im Herbst an so vielen Orten auch schon wieder, dass du denn ja auch argumentieren könntest, also dann macht dieser eine Ort eigentlich auch nicht mehr so viel aus im Januar, sondern dann müsste man eher die Diskussion führen, dann darf eigentlich gar nichts stattfinden. Und das ist natürlich gerade ja diese berühmte Diskussion und vielleicht auch so dieses Spiel, ich will jetzt nicht sagen mit dem Feuer, aber was natürlich schon eine gewisse Gefahr mit sich birgt, dass du dich bei allem, was du ja gerade irgendwie machst, was mit Reisen zu tun hat, dich immer und immer wieder angreifbar machst. Das haben wir ja auch bei vielen Turnieren schon gesehen, mit den einzelnen Fällen, die es gegeben hat, wo es positive gab, wo denn die Bestimmungen teilweise chaotisch waren, teilweise irgendwie am Tag selber die Spieler nicht wussten, ob sie spielen, sich ungerecht behandelt fühlten, Fans dann aber wiederum sagten, naja, also das ist ja inkonsequent und wenn mir das passieren würde, dann würde da irgendwie anders vorgegangen werden von Seiten eines Gesundheitsamtes und oder von einem Arzt. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die wirst du, solange wir diese Pandemie haben, immer ja irgendwie am Mitschwingen haben und die wirst du nicht beenden können. Rein, wie gesagt, von dem sportlichen Ansatz, der versucht wird, da umzusetzen, finde ich das sehr, sehr gut.
Da gibt es nichts, absolut nichts dran auszusetzen. Ich denke, man muss es so auch noch ja in den Kontext setzen, dass natürlich gerade aus australischer Sicht aktuell da auch noch eine ganze Menge Politik mit hinspielt. Deswegen verschiebt sich das ja auch immer wieder. Das ist ja genau die Frage, wen kannst du wann wie ins Land lassen? Und wenn du da sehr, sehr rigide Bestimmungen im Moment hast, dann kannst du da von politischer Seite natürlich auch nicht sagen, wir machen jetzt hier eine Ausnahme für Sportler, während du den eigenen Bürgern sagst, pass mal auf, so und so und so geht das im Moment nicht und du kannst hier nicht einreisen oder du musst länger in Quarantäne und und. Also das ist so ein eine sicherlich sehr, sehr schwierige Situation für Veranstalter der Australian Open, die sich da halt sehr, sehr eng mit der Politik auch in Australien abstimmen müssen. Und wenn sie es denn dann so hinkriegen, wie jetzt geplant, freue ich mich natürlich, dass die Australian Open stattfinden, hoffe, dass wir grandioses Tennis dann nach einer sehr langen Zeit zu sehen bekommen. Nichtsdestotrotz hat natürlich die Verschiebung dann auch wieder Implikationen auf den weiteren Turnierkalender. Da ist alles sehr, sehr stark im Moment im Flow. Wir wissen, dass es häufig kurz nach den Australian Open nochmal ein paar Hallenturniere in Europa gibt. Rotterdam beispielsweise ist ja immer ein Turnier im Februar, was gespielt wird. Es wird auch ein Turnier in der Herren in Dubai gespielt. Das alles wird sich entweder verschieben, nicht stattfinden. Dazu gibt es im Moment das Gerücht oder zumindest Überlegung, Indian Wells komplett abzusagen seitens der Veranstalter für das Jahr 2021, zumindest jedoch auf jeden Fall nicht zum gewohnten Termin im März stattfinden zu lassen. Ich glaube, uns erwarten vor dem Hintergrund eben der aktuellen Lage und dem, was wir jetzt so in den kommenden Wochen, Monaten vor uns haben, noch viele, viele weitere Podcast-Folgen mit einem sehr, sehr durcheinander geratenen Turnierkalender, sowohl für die Frauen als auch die Männer.
Was hingegen nicht durcheinander gerät, ist eine kleine Neuheit, die wir, glaube ich, hier im Podcast auch noch gar nicht besprochen haben, denn so weit davor war die Ankündigung gar nicht. Boris Becker macht jetzt auch einen Podcast und das Ganze mit Johannes B. Kerner zusammen. Das läuft exklusiv bei Amazon Music. Es soll 5 Folgen geben, wo Becker sehr persönlich über die Geschehnisse sprechen soll, sowohl auf dem Court als auch neben dem Court, die ihm so geschehen sind und passiert sind in den letzten Jahren. Und ja, Tobi, es gab jetzt auch schon eine erste Folge und ich gehe mal stark davon aus, du hast da natürlich auch schon reingehört.
Natürlich habe ich nicht nur reingehört, ich habe sie ganz gehört. Ganz kurz, Amazon Music ist sozusagen das Musik-Streaming-Portal, so wie Spotify oder Apple Music, eben von Amazon. Wer Amazon Prime Kunde ist, aus welchem Grund auch immer das ist, der kann auch Amazon Music hören. Und dort findet ihr eben seit dem 8.12. ist die erste Folge, ist online. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, weil jetzt vielleicht so zu übertrieben, aber es ist natürlich genau die Stärke vom Podcast, dass man sich Zeit nehmen kann, dass man in dem Fall, dass Boris Becker sich die Zeit nehmen kann, Dinge, die sonst in eine, sagen wir, 45-minütige Reportage reinpassen müssen, ausführlicher darzustellen. Es wird einige, vielleicht sogar viele geben, die sagen, oh Gott, dem kannst du nicht zuhören, dann muss ich mir den jetzt auch noch eine Stunde anhören. Nee, müssen muss ja mal gleich keiner. Wer daran interessiert ist, hat meines Erachtens die Chance, so zumindest nach der ersten Folge, die ich gehört habe, aber eben einen Menschen, zuzuhören, der vieles, vieles von dem wiederholt, was wir schon aus früheren Porträts und Interviews von ihm gehört haben. Der berühmteste Satz vielleicht jetzt aus der jüngeren Vergangenheit ist aus der Doku, die zu seinem 50. Geburtstag lief, wo er sagte, ich war noch nie euer Boris. Ne? Und eben diesem, ich war noch nie euer Boris, und was er damit meinte, dieser Aussage, einfach mal ein bisschen mehr Raum, sprich Zeit zu geben und dazu eben das Podcast-Format zu nutzen, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, da reinzuhören. Und ich finde es gleichzeitig, zumindest in dieser ersten Folge, fand ich es durchaus auch interessant, mal selber von dem Stereotyp Boris Becker versuchen, sich selber zu entfernen und einfach mal zu sagen, ey, da ist ein 54-jähriger Mensch, und dem höre ich jetzt mal zu, wie er die Dinge sieht, die so passieren, die rund um sein Leben passiert sind, und ihm auch sozusagen auch Chancen zu geben, hier Lebensabschnitte anders zu gestalten, als es vielleicht die Öffentlichkeit von ihm erwartet. Ich persönlich finde das eine sehr, sehr hörenswerte Geschichte. Bin gespannt, was so das Feedback ist, was man liest, hört, und freue mich schon auf die weiteren 4 Folgen.
Genau, die gibt's wöchentlich bei Amazon Music. Ich glaube, sie erscheinen, wenn das am 5. die erste Folge war, müsste es ja immer der Samstag. Am 8. Achso, am 8. Okay. Am
8. kam der erste.
Okay. Dann ist es jeweils immer der Dienstag, an dem eine Folge erscheint. Dann hatte ich mir das falsch notiert. Mhm. Was wir uns hoffentlich nicht falsch notiert haben, Tobi, wir haben im letzten Jahr ja vor Weihnachten so ein paar Buchtipps gegeben. Und da haben wir in diesem Jahr auch wieder von einigen Personen so den Wunsch bekommen, dass wir doch da den ein oder anderen Tipp geben möchten. Da ich natürlich gar nicht lese, sondern den ganzen Tag vorm Fernseher hänge, du bei uns der Buchbeauftragte bist, gehe ich mal stark davon aus, dass du dem Wunsch nachgekommen bist und sicherlich auch wieder den ein oder anderen Tipp mitgebracht hast.
Ja, habe ich. Wir machen keine große Buchbesprechung heute. Wir haben schon so viele andere Themen abgekaspert. Aber da Weihnachten vor der Tür steht und vielleicht der ein oder andere auch noch ein Geschenk sucht oder sich selber beschenken möchte, vielleicht 3 Hinweise. Fangen mal mit dem Überraschungsfaktor, vielleicht beim geringsten Überraschungsfaktor an. Nichtsdestotrotz sicherlich ein heißer Tipp für Weihnachten. Das Buch von Andrea Petkovic, gerade eben erst erschienen, Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Es wurde schon in einigen Zeitungen, Zeitschriften, Podcasts besprochen. Es ist natürlich aufgrund ihrer Person sehr, sehr gut, möchte ich mal sagen. Literarisch wertvoll geschriebenes Buch, auch sehr schön in der Aufmachung, gerade als Geschenk, ist erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, sind 272 Seiten, kostet 20 €, und macht sich, glaube ich, sehr, sehr gut unterm Weihnachtsbaum für Tennisspielerinnen und Tennisspieler, die neben dem Sport auch ein gewisses Faible für Literatur generell haben. Also es ist nichts, was sich so komplett einfach wegliest, wie ein reines Tennisbuch. Das ist es nicht, sondern es ist, hat schon einen gewissen Anspruch. Sehr, sehr schönes Buch. Wer eher was weglesen möchte, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern im Sinne von kurzweilig und kann man auch mal schnell zwischendrin erhaschen, dem sei, der eine oder andere mag ihn vom Tennismagazin kennen, dem sei das Buch von Christian Albrecht Barschel ans Herz gelegt, Ein Jahr auf dem Court, 365 spannende Geschichten aus der Welt des Tennis, ist dieses Jahr erschienen, ist halt nicht brandneu, ist dieses Jahr erschienen und wartet im Grunde genommen mit kleinen, netten, interessanten, überraschenden Geschichten rund um jeden Tag des Jahres auf. Also man muss sich das so vorstellen, man findet zum 15. Januar einen Eintrag und dann erzählt uns Albi über eine Begebenheit im Welttennis, die am 15. Januar, keine Ahnung, 1976 stattgefunden hat. Und am 16. Januar erzählt er, wie Boris Becker und Anke Huber am 16. Januar 1996, keine Ahnung, beim Hopman Cup in Australien gegen den Lebenspartner von Anke Huber gespielt haben und, und. Also sehr, sehr kurzweilig für jeden Tag des Jahres. Ich als eher älteres Semester hätte mir das Ganze vielleicht eher als Tageskalender zum Abreisen gewünscht, denn als Buch, so für die Küche oder fürs Büro, ist vielleicht ein bisschen oldschool. Aber wäre vielleicht nochmal eine Idee, fände ich ganz nett, so jeden Tag im Büro einen so eine kleine Anekdote da abreißen. Und ein letzter Tipp, nicht nur für unsere österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer, aber insbesondere für die. Es gibt ein gerade eben, ich glaube Ende November erschienenes Buch von Egon Theiner. Egon Theiner mit TH ist der Autor. Der Titel Dominik Thiem, Zwischenbilanz, erschienen im EGOT Verlag. 256 Seiten, gebundene Ausgabe für 24,90 Euro. Ganz aktuell jetzt sozusagen eine Zwischenbilanz über das, was Dominik Thiem in den letzten Jahren im Rahmen seiner Karriere erreicht hat. Versucht Egon Theiner da drin eben auf der einen Seite das irgendwo zu würdigen und einzuordnen, aber er versucht eben auch den einen oder anderen Denkanstoß zu vermitteln, was man vielleicht von so einem Profi-Tennisspieler-Leben lernen kann, zumindest mal fürs eigene Tennisspiel. Ne? Das also drei Tipps für Weihnachten. Vielleicht ist jetzt den einen oder anderen was dabei. Schreibt uns gerne über eure Erfahrungen mit den Büchern, wenn ihr dann wollt.
Ja, und wir hatten es beim ersten Thema ja schon gesagt, schreibt uns allgemein gerne auch noch zu dem Thema, ja, mit den Bewertungen von Spielerinnen und Spielern, ob die vielleicht nicht automatisch auch immer ungerecht sind, egal ob man jemanden als etwas über- oder unterbewertet bezeichnet. Gerne eine E-Mail, kontakt@tennisproleten.de. Wir sind natürlich auch zu finden in den sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook, Instagram zu finden unter Tennisproleten. Und sonst, Tobi, sind wir für diese Woche durch. Man hört uns aber natürlich in der nächsten Woche wieder.
Daniel, mach's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis kommende Woche. Bleibt gesund und tschüss.
Und tschüss.